Antoinette Hunziker, herzlich willkommen in der Schmitten-Ostermundigen.
Danke, Peter.
Wir wollen heute über die Finanzwelt reden, über Risiken, über Ethik, über Kantonalbank. Aber zuerst eine Frage, die vielleicht sehr banal tönt, aber es vielleicht doch nicht so wirklich ist. Was ist eigentlich Geld?
Geld ist für mich eine Ressource wie Wasser, Energie oder Gedanken. Wichtig ist, dass es fließt, und zwar, dass es verantwortungsbewusst fließt. Das heißt, bevor man es investiert oder bevor man es als Bank, als Kredit rausgibt, dass man sich überlegt, was man damit bewirkt. Tut man sie in Unternehmungen investieren, die verantwortungsbewusst mit allen Ressourcen umgehen und Produkte und Dienstleistungen erbringen für die Steigerung der Lebensqualität, dann macht etwas Sinn. Und für mich ist ganz wichtig der verantwortungsbewusste, sinnvolle Umgang mit den Ressourcen Geld. Es ist auch wichtig, dass es nicht gehortet wird, sondern dass es fließt. Und zwar von den Menschen, die es haben, zu den Menschen und Unternehmungen, die es brauchen.
Was, wenn es nicht fließt, passiert was?
Wenn es gehortet wird, dann wird es natürlich einfach im Kreislauf entzogen. Dann bewirkt es nichts, oder? Und wenn es spekuliert wird, einfach nur damit, dann ist das halt einfach für ein Casino, dass sich jemand persönlich, das, wo gerne spekulieren oder spielen, das für sich nutzt. Aber es hat keine Wirkung für die nachhaltige Lebensqualität. Und für mich ist es ganz klar, Ressourcen wie eben auch Energie, wie Elektrizität oder wie auch Gedanken. Geld bewegt wirklich die Welt. Gedanken ja zum Glück auch. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit dieser Ressource verantwortungsbewusst umgehen.
Wir kommen auf das zurück, auch auf Casino-Wirtschaft. Das wird noch ein Thema sein. Was bedeutet Geld für dich ganz persönlich?
Für mich ist es einfach Mittel zum Zweck, dass ich kann tauschen, dass ich etwas kaufen, für das ich zuerst etwas geschaffen habe. Und natürlich, dass ich zusammen mit anderen Menschen unternehmerische, sinnvolle Visionen kann umsetzen kann.
Bevor wir in die Finanzwelt eintauchen, die grosse globale Finanzwelt, Finanzwirtschaft vor allem auch, vielleicht in dem Sinne im Kleinen angefangen, im Kleineren angefangen. Du bist VR-Präsidentin der Berner Kantonalbank, der ältesten Kantonalbank der Schweiz. Dort hast du, bist seit Jahrzehnten in der Finanzwelt tätig und jetzt in einer regionalen Bank weltweit gesehen. Es ist eine schweizerische Bank. Was ist die Bedeutung der Kantonalbank heute in der Schweiz, in diesem Umfeld?
Das Wichtigste von der Kantonalbank ist, dass sie in der Region, wo sie tätig sind, KMUs unterstützen, also die kleineren und mittleren Unternehmungen, dass die ihre Produktionsmaschinerien kaufen, ihre IT-Projekte umsetzen, ihre Mitarbeitenden zahlen und dass sie der Bevölkerung vom Ort die sinnvollen Bankdienstleistungen anbieten. Also dass sie die wirtschaftliche Entwicklung von ihrer Region unterstützen. Das ist das wichtigste Ziel.
Aber das würde ja wahrscheinlich ein UBS oder ein Credit Suisse Schweiz auch sagen, wenn sie jetzt würde sagen, dass genau das ihr Zweck ist. Hat dort die Kantonalbank noch eine besondere Verantwortung darin? Sei es im kantonalen Kontext oder einfach im Wirtschaftskontext?
Ja, bei den Grossbanken ist es sicher so, dass sie natürlich auch die multinationalen Unternehmungen oder vom Swiss Market Index die ganz grossen internationale Unternehmungen unterstützen und viele internationales Geschäft auch haben und natürlich viele internationale Kunden und dass sie das andere, was wir machen, sicher auch machen. Also sie sind in dem Sinn auch Konkurrenten von den Kantonalbanken, aber wir machen ganz fokussiert spezifisch einfach das.
Gibt es dadurch auch ein geringes Risiko, also, weil die globale Banken halt auch entsprechende Kapazität haben, für grosse Geschäfte können sich zu engagieren, ist eine Berner Kantonalbank wahrscheinlich von vorne ein bisschen eingeschränkter, also nicht negativ gemeint, aber einfach vom Bilanzvolumen her. Gibt es auch weniger Risiken oder sind die Risiken dann schlussendlich ähnliche?
Es gibt weniger Risiken, wenn man sich natürlich auch an die Limiten hält und sich sinnvolle Limiten setzt. Oder, wir setzen uns mittlerweile natürlich, gerade nach den 90er Jahren, wo wir ja dort auch mal über unsere Limiten rausgeschossen haben und haben müssen gerettet werden, jetzt sehr langfristige Ziele, sehr sinnvolle Limiten und tun risikoarm und risikobewusst schaffen. Und dadurch, dass wir natürlich auch in dem gleichen Kanton, eben in Bern und auch Seeland und Kanton Solothurn aktiv sind. Wir kennen dort wirklich unsere Kundinnen und Kunden auch. Und wenn man natürlich international aktiv ist, ist klar, ist es viel schwieriger, die Leute so gut zu kennen, ja, wie wir, ja, wo auch unsere Mitarbeitenden zum Teil natürlich in den gleichen Verein zum Beispiel aktiv sind, wie ihre Kundinnen und Kunden. Und auch sehen, wie die zum Beispiel auch privat leben, oder? Mhm. Man kennt sich wirklich gut. Und das minimiert natürlich klar die Risiken. Und wir sind sehr bewusst im Vergeben von Kredit, auch wenn die nicht unseren Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, geben wir die nicht, die Kredit. Auch bei den Anlagen haben wir strenge Nachhaltigkeitskriterien. Und das heisst dann halt einmal ein Geschäft weniger, oder? Aber uns ist insbesondere, oder das Bankengeschäft ist Risiko und Ertrag, oder? Es ist immer beides. Und lieber mal ein Geschäft weniger, dafür auch weniger Risiken, als jetzt hier einfach eine Volumenbolzerei. Das ist es bei uns nie ein Ziel.
Die Nähe zu Kunden, die Nähe zu Menschen schlussendlich auch, spielt auch die grosse Aktionariat. Wenn ich das richtig gelesen habe, 51,5% gehört ja gerne am Kanton Bern. Kommen wir dann noch gerade drauf. Und über 50'000 Einzelaktionäre, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja.
Das ist viel. Wie geht man mit so vielen Aktionärinnen und Aktionären um?
Ja, wir sind also sehr glücklich darüber, dass wir in dem Sinn wirklich eine Volksbank sind. Wir sind gesamtschweizerisch, also fast nach Nestlé, etwa so die 11. grösste Publikumsgesellschaft. Und haben Freude, dass so viele private Kundinnen und Kunden unsere Aktien besitzen. Das ist auch eine grosse Verantwortung. Und ja, unsere Generalversammlungen sind zwischen 1'700 bis 2'000 Einzelaktionäre, die da jeweils kommen und Aktionärinnen. Und wir versuchen dort auch dann auf ihre Fragen und all diese Sachen einzugehen. Also ich finde es schön, wenn man einerseits ein Aktionariat hat, wo institutionelle Kunden drin sind, wo jetzt der Kanton natürlich ganz stark vertreten ist und man auch Private hat und auch viele Mitarbeitende. Mm-hmm. Wir haben knapp 5% gehört auch unseren Mitarbeitenden.
Mm-hmm. Jetzt 51,5% gehören im Kanton Bern. Ja. Es gibt eine Staatsgarantie.
Nein.
Gibt es nicht mehr. Die ist vorbei.
Richtig. Ja. Aber 51,5% ist recht, gehört im Kanton.
Welche Bedeutung hat der Kanton heute noch? Ist das noch zeitgemäss, dass ein Staat sich beteiligt an einer Bank?
Ja, spannende Frage. Sie wird ja auch aktiv politisch jetzt wieder gestellt. Aber wir müssen sehen, der Kanton Bern, der Regierungsrat und wir haben wirklich die gleichen Ziele. Wir wollen die Region fördern, wirtschaftlich fördern. Und zwar nicht mit maximierenden Zielen, sondern mit integrierter Zielsetzung, also ökonomisch, ökologisch und sozial fördern. Und weil wir die gleichen Zielsetzungen haben, passt es. Und wir haben natürlich eine klare Trennung. Also wir haben eine Trennung zwischen der unternehmerischen Führung und der politischen Beteiligung. Es sind keine Politikerinnen oder Politiker bei uns im Verwaltungsrat. Nicht mehr. Das ist eine klare Trennung, auf die schaue ich auch sehr stark. Und wir, das heisst der CEO und ich, tun zweimal im Jahr bei normalem Geschäftsverlauf berichten im gesamten Regierungsrat, wo wir stehen, und über die Herausforderungen unserer Bank reden. Und ich tue quartalsweise mit der Finanzdirektorin jeweils die Sachen besprechen. Und wenn es etwas Dringendes hat, dann wird am gleichen Tag hin und her kommuniziert. Und da wir die gleichen Zielsetzungen haben, da wir langfristige Zielsetzungen haben, wünsche ich mir, dass das Aktionariat so bleibt. Es kann auch immer anders gehen, das ist klar, es gibt verschiedene Lösungen. Und ich bin natürlich schon froh, dass unser Hauptaktionär also nicht in den Arabischen Emiraten oder in Singapur sitzt und einfach zweistellige Renditezahlen will sehen. Und es ist ihm gleich wie, oder? Mhm. Also uns sind die Arbeitsplätze wichtig. Man könnte natürlich sagen, Cost-Income-Ratio ist das Wichtigste. Und dann könnten wir wie gewisse Banken in Skandinavien einfach sagen, wir sind nur noch am Hauptsitz, haben wir Mitarbeitende und im Liebefeld, im Betriebszentrum und alle Niederlassungen schliessen wir, oder? So Sachen kann man ja heute beschliessen, wie man digital unterwegs ist. Das ist natürlich überhaupt nicht etwas, was wir möchten machen.
Genau.
Und da wir die gleichen Zielsetzungen haben wie der Hauptaktionär, muss ich sagen, habe ich auch die Aufgabe sehr gerne übernommen. Ich habe gesagt, wenn Sie, ich weiss noch gut im ersten Gespräch mit den 8 Regierungsrätinnen und Regierungsräten, wenn Sie jemanden suchen, der kurzfristige Gewinnmaximierung machen will, dann bin ich die falsche Person. Mhm. Ich mache das nicht. Mhm. Ich bin nur für langfristige, sinnvolle Ziele mit Ihnen gerne unterwegs. Und unsere Werte bei der BKB sind Engagement, Nachhaltigkeit und Vertrauen. Und wenn Sie auch diese Werte haben, dann können wir das gut zusammen machen. Und wenn Sie die nicht hätten, oder, dann ist es schwierig, wenn man mit so einem Hauptaktionär eine sinnvolle Unternehmensführung machen
will. Angenommen, Politik würde sich jetzt dafür entscheiden, die Vorstösse gibt es ja, also mindestens die Meinungen, die politischen, gibt es ja. Der Staat, also der Kanton Bern, müsste sich dort zurückziehen und das verkaufen. Was würde sich für die Kantonalbank rein sachlich ändern? Jetzt, du hast ein paar Sachen gesehen von Wertigkeit und wer ist denn sonst die Inhaberin oder der Inhaber? Aber was würde sich rein von Bedeutung der Kantonalbank ändern?
Ja, also wenn man weiterhin sinnvolle Aktionärinnen und Aktionäre findet, zum Beispiel andere Pensionskassen, weil wir sind ja eine Bank, die möchte eine gute Dividendenrendite können auszahlen. Ich sage immer, den Aktienkurs, den können wir nicht beeinflussen, oder? Der macht so, wie halt da die Aktienmärkte sind, je nachdem, wie halt gewisse Kriege auf dieser Welt sind und so Sachen. Leider. Aber für Dividenden, da können wir schauen. Und wir haben gesagt, wir wollen eine interessante, attraktive Dividende erwirtschaften. Natürlich einerseits für den Kanton und andererseits für unsere privaten Kundinnen und Kunden und für die Pensionskassen. Die brauchen die regelmäßigen Einnahmen. Und wenn jetzt Pensionskassen das würden übernehmen, dann würde sich in dem Sinn nicht einmal viel ändern. Mhm. Wenn jetzt das ein Hedgefonds wäre aus den USA, wo will, dass wir ein starkes Investmentbanking aufbauen würden, viel Risiken nehmen, oder dann wäre das natürlich jetzt nicht gerade
in
unserem Sinn.
Ja.
Und dann ist die Langfristigkeit wieder weg. Und jetzt funktioniert es einfach sehr gut. Und etwas, was gut funktioniert, sage ich, muss man nicht unbedingt ändern. Und der Kanton kommt ja jährlich die Dividenden über, plus natürlich die Steuern, die wir zahlen. Und die Dividenden, das wäre natürlich nachher viel weniger, was sie überkämen. Das heisst, sie überkämen einfach einmal sehr viel Geld und nachher weniger. Ich finde jetzt halt konstant einen guten Betrag sinnvoller. Aber wie gesagt, das müsste natürlich.
Ich habe nicht das Gefühl, dass gerade der Kanton Bern oder die Bevölkerung hinter dem würde stehen. Das würde mich erstaunen, mindestens, oder?
Ja.
Hingegen, und das durchaus positiv gemeint, du hast vorhin gesagt, wenn es irgendein katarischer Staatsfonds oder saudi-arabischer wäre, wenn ihr die zweistellige Rendite seht, die hat er ja. Also die Berner Kantonalbank läuft ausgezeichnet. Er hat einen hohen Gewinn offenbar, den ihr ausweisen könnt. Mindestens so nehme ich es aus den Medien raus. Was mich erstaunt hat, ist, dass politisch das keine Reaktion ausgelöst hat, mindestens bis jetzt. Die Umfragen, die die Hauptstadt gemacht hat, das Medium, hat herausgefunden, dass eigentlich alle zusammen mit dem einfach glücklich sind und es nicht eine Art Widerstand kommt. Mal in der Welt ist das nicht zu viel an Gewinn. Also, wenn die Frage, was ist zu viel oder genug? Das ist eine positive Zurückhaltung. Also offenbar ist mit der Meinung, es ist richtig, wenn die Bank gut unterwegs ist und natürlich die auch an Staat und an die Aktionäre Dividenden ausschüttet. Oder?
Ja, wir wollen sicher mit einem vertretbaren Risiko ein vernünftiges Renditeziel erreichen. Und wie ich gesagt habe, wir setzen auf eine verlässliche Ausschüttungspolitik. Bei der Wortwahl müssen wir sicher da selber in Zukunft noch mehr Acht geben. Vor allem die Welt ist in Zukunft wahrscheinlich noch unsicherer als vorher.
Und also in der Wortwahl von was?
Ja, dass wir gesagt haben, das ist ein Rekordergebnis.
Aha, okay.
Oder? Es ist ein Rekordergebnis, das ist wahr. Und so Sachen rufen natürlich dann gerade komische Reaktionen aus, oder könnt, und das verstehe ich auch. Aber eben, wie gesagt, wir haben es gar nicht ausgereizt oder so. Wir haben natürlich auch bei den Hypotheken immer geschaut, dass die Kundinnen und Kunden ihre Hypothek noch zahlen könnten, wenn der Zinssatz bei 5% wäre. Also wir sind immer eigentlich sehr vorsichtig und risikoorientiert unterwegs. Und wenn wir natürlich mehr abliefern im Kanton, dann ist die Dividende für ihn höher, die Dividendeneinnahmen und auch die Steuereinnahmen. Und unser Kanton hat wichtige Aufgaben zu machen. Also von dort her, das Geld geht ja in den Kreislauf hinein. Und das Kreislaufmodell ist mir sehr wichtig. Zudem haben wir auch einen Förderfonds gebildet vor ein paar Jahren, wo dann, wenn der Gewinn über 100 Millionen ist, tut, Millionen ausschütten für soziale Projekte, ökologische Projekte und so weiter. Es soll einfach eigentlich im gleichen Kanton im Kreislauf hineinfliessen.
Die Berner Kantonalbank ist einen weiten Weg gegangen. Lange hat sie so ein verstaubtes Image von schier Beamtenstatus. Das ist heute gründlich anders. Also da kommt ganz eine andere Welt und positive, moderne Welt entgegen. Aber was bedeutet das in der Führung? Also einen Übergang zu machen und weiter zu begleiten. Digitalisierung ist auch so ein Stichwort, das ganz sicher wichtig ist bei der Kantonalbank, überhaupt in der Finanzindustrie. Was ist wichtig dir in der Führung von dieser Bank als VRP?
Ja, du hast das Verstaubte angetönt. Und wenn wir dort anfangen, wir haben mit der neuen Geschäftsleitung, natürlich auch dem neuen CEO, Armin Braun, den Verwaltungsrat und die Mitarbeitenden auf einer Seite erarbeitet, wie wir möchten arbeiten. Und das Oberste heisst Vision: Wir begeistern nachhaltig, oder? Und das soll eben das Gegenteil von verstaubt
sein. Genau.
Und wie können wir das machen? Natürlich nur, indem wir gute Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden entwickeln. Und zwar, wir nennen das Seite an Seite, also auf Augenhöhe. Und wir nennen jetzt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater Finanzcoaches, wo Kundinnen und Kunden begleitet eigentlich während dem ganzen Leben. Und wenn wichtige Ereignisse stattfinden, wie Heirat, Kind bekommen, Hausbau, Firmen, Gründung, Firmen, Nachfolge, dass sie dann das bereits eigentlich wissen, bevor das passiert, oder? Und unsere Kundinnen und Kunden können gut begleiten, oder? Und wir schauen natürlich, dass wir möglichst passende Mitarbeitende finden und dass die Teams, wir nennen das cross-funktionale Teams, dass also einerseits in diesen Teams sind Leute, die vom Kommerzgeschäft, vom Kreditgeschäft etwas verstehen und andererseits Leute, die von den Anlagen etwas verstehen. Und die arbeiten jetzt wirklich miteinander zusammen. Und früher war das wie so zwei separate Silos gewesen, oder? Ja. Und das ist natürlich auch schwierig für Kundinnen und Kunden, weil das eine muss er dort besprechen, das andere muss er da besprechen. Und wir möchten das jetzt miteinander herbringen. Da haben wir sehr viel aufgemischt. Ja, wir haben auch, also der Armin Braun hat die Du-Kultur eingeführt, Verflachung von der Hierarchie gemacht, eigentlich Titel abgeschafft. Die Jungen finden das natürlich vor allem gut. Die Eltern haben manchmal müssen dann ein bisschen drauf beissen, aber jetzt haben wir es gemacht. Und wir schauen jetzt in dem Projekt, dass möglichst eine gute Diversität da ist, bezüglich Geschlecht und Alter, dass zum Beispiel auch immer drei verschiedene Altersgruppen in einem Innovationsprojekt zusammenarbeiten. Weil jeder hat eine andere Brille und unsere Kundinnen und Kunden sind auch mindestens von drei Generationen. Also das schauen wir. Und jetzt noch zu der zweiten Frage von der Führung, oder? Was ist mir wichtig? Wichtig ist mir einerseits zuhören, was auch die neuen Mitarbeitenden bringen, was die älteren Mitarbeitenden, die schon 20 Jahre bei uns arbeiten, sagen, weil die kennen enorm die Erken und Schwächen von unserer Bank. Dann natürlich fair und klar kommunizieren. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, dazu stehen, sagen, es war ein Fehler gewesen und dann korrigieren. Also wenn man auch ein Projekt angefangen hat und es läuft nicht gut, das möglichst schnell wieder zu stoppen und sagen, das und das sind Gründe, tun wir es nochmal genauer analysieren, machen wir einen Restart, wie machen wir es besser, dann gemeinsam Ziel erarbeiten, wir tun jetzt Ziel bottom-up erarbeiten im Team, so das gesamte Team sich Ziel geben und dahinter stehen. Und nachher ist für mich natürlich wichtig Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Also ich erarbeite sehr gerne mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus der Geschäftsleitung, aus dem Verwaltungsrat und den betreffenden Mitarbeitenden eine Vision. Aber ebenso wichtig ist für mich die Umsetzung. Ja. Oder? Und da möchte ich den Zeug sehen und relativ zügig Zeug sehen in der Umsetzung. Und wenn wir sehen, ich nenne das eine Lähmschicht, dort hat es eine Lähmschicht oder Lähm, dann möchte ich wissen, wie wir das dann entfernen.
Also Lähmschicht ist etwas, was verdeckt und
ja,
verknorzt.
Oder man gibt Aufträge und es kommt dann nicht durch, oder? Es dringt nicht ab oder ich weiss nicht wo. Es versickert. Mhm. Dann wollte ich wissen, wo ist denn der Lähm? Wer verursacht den Lähm? Warum gibt es Lähm? Wie können wir den entfernen? Oder?
Wie stark ist der Einfluss, den du kannst nehmen als VRP? Du hast eine Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, die ist Tag aus, Tag in der Unternehmung drin. Du bist wahrscheinlich nicht ganz jeden Tag dort. Was ist überhaupt die Aufgabe von einer Verwaltungsratspräsidentin? Wie muss sich jemand, der noch nie in einem Verwaltungsrat sein, das vorstellen? Mhm. Was ist deine Aufgabe dort?
Also zuerst zu der Aufgabe und dann, wenn ich meine Rolle gesehen. Also der Verwaltungsrat ist gemäss OR verantwortlich für die Oberaufsicht. Mhm. Die wichtigste Aufgabe vom Verwaltungsrat ist eigentlich das Einsetzen vom obersten Führungsorgan, also vom CEO, der CEO und der Geschäftsleitung. Und natürlich dann von den Leitsätzen von der Unternehmenskultur, also welche Unternehmenskultur wollen wir da pflegen. Dann in der Bank ganz wichtig für die Risikopolitik und das Risikomanagement und natürlich die Reglemente, die wir brauchen zur Steuerung von diesen Gesamtrisiken. Und für das müssen wir ein geeignetes Risiko- und Kontrollsystem, so ein IKS, haben. Und die interne Revision rapportiert auch in dem Sinn direkt an mich. Plus schaue ich ganz stark aus Corporate Governance Sicht wegen dem Umgang mit Interessenskonflikt. Also wer muss, wenn beim Entscheidungsprozess dafür nicht mitmachen oder wo wir ganz wichtige IT-Entscheidungen gefällt haben mit gewissen Anbietern, habe ich gesagt, ich möchte, dass jeder unterschreibt, dass er da keinen Interessenskonflikt hat. Ich finde, das ist ganz zentral.
Darf ich schnell dort einhaken? Ja. Mhm. Das hat ja wahrscheinlich jede Bank, solche Regeln.
Ja.
Heutzutage.
Ja richtig, also.
Aber wie wir allzu gut wissen, ist bei der einen oder anderen Bank, die die Regel hat, hat es dort aber doch nicht funktioniert. Genau aus solchen Fragen von der Kontrolle, vom Risikoeinschätzung, vom Durchsetzen. Was braucht es, dass du durchsetzen kannst? Wenn jemand dahintergehen wird er wahrscheinlich Möglichkeiten haben, das zu machen, auch in der Grösse einer Kantonalbank. Und trotzdem spürt man dir gut aus, dir ist ein grosses Anliegen, dir keinen Schlupf zu haben, dort Sicherheiten zu haben.
Ja, es geht genau um das Durchsetzen, weil Regeln haben wir alle genau die gleichen, oder? Und es steht wahrscheinlich in allen Papers auch etwas Gleiches. Aber es geht eben um das Durchsetzen. Und da muss ich halt sagen, muss man Zeit dafür haben, man muss vor Ort sein. Also ich bin jede Woche mindestens 2 Tage da und rede halt mit Leuten von allen Hierarchiestufen. Ich habe auch eingeführt, dass wenn ein Traktandum kommt im Verwaltungsrat, möchte ich das nicht nur vom betreffenden Geschäftsleitungsmitglied präsentiert haben, sondern auch von den Leuten, die das erarbeitet haben. Oder? Und dann ist das Geschäftsleitungsmitglied da, die Person ist auch da oder das Team ist auch da und dann kann man Fragen stellen. Plus in der Verwaltungsratssitzung, dass immer die ganze Geschäftsleitung da ist. Und auch da kann man dann dort Fragen stellen und schauen, wie die anderen in dem Sinn reagieren. Ja. Und wenn ich neu ich mache also Management bei Walking Around, halt auch nach wie vor, auch in Zeiten von Homeoffice. Und da hört man halt doch bei der Kaffeemaschine im Gang einiges. Und je nachdem, wenn es neue Themen sind, neue Projekte, möchte ich, dass die Leute mir das mal präsentieren, sodass ich, bevor es in die VR-Sitzung kommt, ich mich à fond damit auseinandersetzen. Also ich möchte nie nur ein Papier bekommen in einer VR-Sitzung und dann schauen wir das Papier an oder jetzt schauen wir ins Notebook rein und sagen, aha, ja, ist gut gewesen. Also das Nachfragen, also Fragen stellen, ist etwas vom Wichtigsten im Verwaltungsrat. Und dass man die Leute, die das machen, die das arbeiten daran oder kreieren, dass man die erkennt und kann challengen.
Monika Roth in einem Interview in der NZZ sagt, sie ist ja die grosse Compliance-Expertin in der Schweiz, Spitzenmanager haben in der Regel niemanden um sich, der sie kritisiert. Sie umgeben sich mit Gleichgesinnten und schaffen eine Monokultur der Meinungen. Und das wäre genau solche Sachen, die du dem entgegenwirken würdest. Also du würdest hören, wenn man findet, die VRP hebt ab. Oder geht in eine völlig letzte Richtung oder so.
Ja, ich lobe auch die Leute, die, also in der eigenen Firma oder schon früher, als ich angestellt war, habe ich vor dem Team die Leute gelobt, die mich kritisieren. Oder? Also dass man eine Feedback-Kultur herbekommt. Und auch der Armin Braun, unser CEO, redet mit den Mitarbeitenden auf Augenhöhe. Unsere Geschäftsleitung redet mit den Mitarbeitenden auf Augenhöhe. Das hat das du auch sagen sollen, oder? Einfach nur du sagen nützt ja nichts, wenn dann nicht nachher auch Feedback kommt. Mhm. Und das hat man nicht über Nacht geändert. Und wir sind sicher immer noch in dem Prozess. Aber das Know-how der Leute herbringen, indem man einem Verwaltungsrat, jetzt haben wir gerade zum Thema Kryptowährungen, digitale Assets, einen Workshop gemacht, wo also unsere Mitarbeitenden mit dem VR einen Workshop machen. Ja. Oder? Und dann lernt man so die Leute kennen. Aber für das muss ich sagen, muss man Zeit haben, oder? Ist wie eine Beziehung. Also, wenn man sich gar nie sieht, gut, hat man wahrscheinlich auch kein Problem. Aber, weiss okay. Wahrscheinlich auch nicht, ob der andere ein Problem hat, oder?
Genau.
Und das ist da im Banking genau auch so.
Ja. Also, das würde aber auch entgegensprechen, die Mann oder Frauen, die 10, 12, 15 VR-Präsidien haben, würde dem genau widersprechen.
Ja,
die Zeit gar nicht können zu haben.
Ja. Ich weiss nicht, wie die das machen. Also ich kann zwei Sachen oder sagen wir maximum drei im Leben, aber mehr kann ich
liegt einfach nicht drin.
Liegt nicht drin. Sicher nicht mit dieser Art, wie ich hier arbeite. Und darum eben, ich nenne mich auch nicht Verwaltungsrat, sondern Gestaltungsrat. Okay. Oder? Das heisst, ich möchte auch für die Mitarbeitenden als Sparing-Partner gelten. Und in gewissen Themen, wenn sie auch bevor sie dann in VR gehen oder sogar in GL, dass sie mal mit mir mal eine halbe Stunde einfach mein Feedback abholen können. Mhm. Oder? Mhm. Einfach die Idee, die unser eins hat zu dem ganzen Geschäft, das schon über 30 Jahre in diesem Business ist, was wir da dazu denken. Und dann ist natürlich, wenn dann das Thema im VR kommt, weiss man schon viel mehr Bescheid. Oder? Aber nur einen Bericht auf dem Notebook am Wochenende lesen und dann am Dienstag in die VR-Sitzung gehen,
langt nicht.
Für mich langt das nicht. Ich muss die Leute dahinter spüren und auch die kennen.
Ja. Leute und persönliche Beziehungen sind offensichtlich wichtig. Dort noch eine Frage und vielleicht eine letzte zu der Berner Kantonalbank. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Also digitales Banking ist ein heute nicht mehr wegzudenken. Woher geht der Reis noch? Wird das digitaler, sodass mir eigentlich die persönliche Ansprechpartnerin oder Partner zunehmend auf die Seite gedrängt wird? Oder passiert das nicht schlussendlich? Sondern ist es nur ein Instrument, für gewisse Prozesse zu vereinfachen? Woher geht der Reis?
Ja, ich glaube,
also in der persönlichen Beziehung, vor allem gemeint.
Genau. Ich glaube, es gibt wirklich beide Wege. Es gibt Firmen, vor allem natürlich im Ausland, die voll nur auf dem digitalen Weg mit der Artificial Intelligence werden arbeiten. Nur damit sich diese Businessmodelle tragen, habe ich mal gelesen, müssen wir mindestens 10 Millionen Users haben. Also wir haben das nicht in der Schweiz und wir haben es nicht im Kanton Bern und auch nicht im Kanton Solothurn. Und ich bin aus anderem Holz geschnitzt. Mir bedeutet eben der Kontakt von Mensch zu Mensch sehr viel. Und darum werden wir bei der Berner Kantonalbank weiter diesen Weg wählen. Wir sind eine Bank von Menschen für Menschen, voll digital unterstützt. Mhm. Aber wir haben auch keine Niederlassungen, wo man dann mit einem Bildschirm oder einem Avatar redet, sondern entweder hat man das Banking auf seinem Handy oder man trifft die Person. Ja. Und wir haben auch unsere Niederlassungen umgebaut, sodass wir möchten, dass Kundinnen und Kunden und Bevölkerung vom Kanton Bern und Solothurn weiterhin in unsere Niederlassungen kommt. Sie kommt ja nicht mehr wegen dem Zahlen, oder? Wegen dem Zahlungsverkehr am Schalter oder jetzt auch in unserem Begegnungszentrum. Das nimmt pro Jahr um 10% ab und Corona hat das noch gefördert. Also haben wir jetzt bei den Niederlassungen und auch am Bundesplatz haben wir zum Beispiel ein Atelier, wo man mieten kann, oder? Dass man dort eine Vereinsversammlung macht am Abend. Oder die sind 24 Stunden offen, dann die Sitzungszimmer, sagen wir so weit. Oder man als junge Firma tut man dort vielleicht Gründungsworkshop machen. Also auch als ich meine Firma gegründet habe, hatte ich am Anfang keine Räumlichkeiten gehabt. Und dann bin ich damals, weil das hat es noch nicht gegeben, dass man das in einer Bank machen kann, man will ja kein Geld dann ausgeben, bin ich da von Hotellobby zu Hotellobby gegangen und habe mir nur das Wasser bestellt, oder? Aber so ist das dann gegangen. Ja. Und jetzt können wir da viel besser
einen Rahmen bieten.
Gehen
wir 2-3 Etagen höher. Finanz, Wirtschaft insgesamt, schweizerisch oder global. In den Gesprächen oder auch in den Medien merkt man das, glaube ich, gut. Banken wirken bisweilen vom Rest der Welt, wie so eine Welt für sich. Es tut sich gut dokumentieren, so in dem Rückspann Finanzwirtschaft und dann gibt es noch eine Realwirtschaft oder umgekehrt. Und dann noch die Landwirtschaft. Also so eine, eigentlich, mindestens in Sprache, seltsame Abgrenzung. Banken sind natürlich nie so abgrenzt. Die Verzahnung mit der Wirtschaft ist Angst. Mit überhaupt, mit uns allen. Und trotzdem, es gibt so ein Bild von einer egozentrischen Welt, wo die Finanzwirtschaft soll sein. Wo manchmal auch eine riesige Diskrepanz ist zwischen dem, was man liest, von vielen Konzernleitungen, von Börsenhändlern oder den Frauen und Männern, die wir treffen im Alltag am Schalter oder bei unserer Unternehmung, wo eine grosse Differenz ist, habe ich das Gefühl. Wie erlebst du die Finanzwirtschaft? Also du bist in ganz verschiedenen Positionen gewesen, national wie international. Wie ist dein Blick darauf?
Ja, also ich denke, es gibt nach wie vor ganz viele Bankmitarbeitende, wo Menschen sind wie du und ich und einfach etwas Vernünftiges arbeiten wollen und in ihrem Umfeld etwas Gescheites bewirken und möglichst eine gute Familie daheim, eine gute Partnerschaft
zu haben. So erleben ist es privat wie auch ihr Unternehmung eindeutig. Ja.
Und ich darf sagen, bei Forma Futura, meiner eigenen Firma und gerade bei der Berner Kantonalbank haben wir ganz viele von diesen Mitarbeitenden. Und dann haben wir natürlich die Exzesse, wo man immer darüber liest, wo auch unsere Medien füllen. Und das habe ich wirklich erlebt, schon in den 80er Jahren. Die Leute sind an mir so durchauf und wieder durchab und durchauf und durchab. Und ich dachte, das ist ja ganz verrückt, was die machen, oder? Und als Börsenchefin habe ich es ja dann noch gesehen, bei den Überwachungsberichten zum Teil, was die machen. Und ja, das ist, glaube ich, in unserer Branche, gut, das gibt es auch in anderen Branchen, oder? Es gibt es auch in der Pharmabranche, es gibt es in der Automobilbranche, oder? Es gibt halt die Elemente eigentlich in jeder Branche. Aber wahrscheinlich, weil unsere Branche mit Geld zu tun hat und mit Zahlen und wo dann die Optionen aufgekommen sind, hat man ja dann plötzlich so wahnsinnige Salärerhöhungen gemacht. Glaube ich, dass wir halt noch mehr haben dann von dieser Art von Menschen, die das anziehen. Und ich habe 10 Jahre im Investmentbanking geschafft und habe gesehen, also mich hat das jetzt nicht verändert, dass ich plötzlich mit Millionen zu habe. Es sind ja nicht meine Millionen, oder? Aber ich habe gesehen, wie es die Leute verändern. Ganz verrückt. Also Leute, die ich frage immer, aus welchem Haus jemand kommt, was er für Familienverhältnisse hat daheim. Und es war egal gewesen, eigentlich, woher. Es hat einfach gewisse oder viele verändert und andere nicht.
Also wäre so der Grundsatz, wo negativ Grundsatz, der zu hören ist, Boni korrumpieren. schwarz-weiß. Also die ganze Boni-Wirtschaft, die auf einen, ich habe auch gesagt, normalsterblich, zum Teil Schwärze nachzuvollziehen ist. Es ist auch, wo so ich gerade nach der Finanzkrise auch viel gesagt, ja, viel diskutiert worden, ist das überhaupt noch richtig, muss man das so machen? Und da war immer wieder zu hören, es geht nicht ohne so ein Bonussystem. Und zwar nicht in einer Gewinnbeteiligung, sondern wirklich die grossen, massiven, hohen Beträge. Ist das so?
Also ich bin da anderer Meinung. Ich möchte gar nicht solche Mitarbeitende haben, die nur bei uns arbeiten, weil sie einen hohen Bonus bekommen. Bei der Berner Kantonalbank haben wir ein solides, gutes Fixum und dann einfach noch ein gemäßes variables Salär. Mhm. Aber sicher nicht einen hohen Bonus. Weil ich habe im Investmentbanking gesehen, woher der Bonus führt, dass die Leute abheben. Sie sind sowieso nie zufrieden, weil es gibt immer einen oder eine, der noch mehr verdient. Also es gibt enorme Unruhe. Und die Leute rennen kurzfristige Ziele nach. Zum Beispiel haben gewisse Banken Ziel, wie viel Courtage kreiere ich da auf dem Buckel von dieser Kundin und dem Kunden, oder? Und der oder die, die mehr Courtage und Kommissionen kreiert, kommt mehr Bonus über. Ist jetzt die Person besser gegenüber ihrer Kundin oder ihrem Kunden? Also ich wage es zu bezweifeln.
Wahrscheinlich nicht. Aber es würde ja heissen, dass das System fördert den Eigennutzen, den kurzfristigen Nutzen für sich selber, also für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder für die Unternehmung, aber nur kurzfristig nutzen, aber eigentlich nachhaltig, langfristig nutzen von Unternehmung, die das Ziel sein muss, es torpedieren.
Absolut. Und darum haben wir bei der BKB das Variable sogar noch abgenommen für alle Mitarbeitenden. Also der Verwaltungsrat hat sowieso nur ein Fixum, hat gar nichts Variable. Und auch bei der Geschäftsleitung wird das klar begrenzt. Weil eine Firma kann noch so lange sagen, sie sei nachhaltig unterwegs. Wir analysieren immer das Entlöhnungssystem. Und wenn das Entlöhnungssystem kurzfristig basiert, eine kurzfristige Gewinnmaximierung, dann hat man eine andere Kultur in der Unternehmung. Und das ist die Aufgabe des Verwaltungsrats, oder? Zu sagen, wie will sie das umgesetzt haben. Und ich habe auch bei einer Bank gearbeitet vor vielen, vielen Jahren und habe gesagt, machen wir doch risikoajustierte Bonusziele. Also mit welchem Risiko komme ich welchen Ertrag über als Bank? Weil wir sind ja im Risikoertragsgeschäft. Ich bin nicht durchgekommen bei der Konzernleitung. Warum bin ich nicht durchgekommen? Weil sonst hätten natürlich die Konzernleitungsmitglieder weniger verdient, oder? Und da muss ich schon sagen, es sind ja meistens die, die sonst schon so viel haben. Ich finde es schade, oder? Wir sind genau im Risikoertragsgeschäft und darum müssen wir, wenn man schon das macht, oder? Ich finde, man kann es auch ohne machen. Ich habe immer gesagt, ich würde sogar eine Investmentbank können machen, ohne die Rüebli da vorne herzuheben. Aber ich habe das Geld natürlich nicht für eine Investmentbank. Ich bin der Meinung, es gibt genug andere Menschen, die anders arbeiten und einfach solid und langfristig arbeiten. Und das ist bei der Berner Kantonalbank auch so. Also jeder, der hier arbeitet, findet eine Bank, die mehr würde zahlen. Aber wir verdienen hier genug gut, finde ich. Ich finde es insbesondere auch gegenüber anderen Branchen von dort her. Aber der Teil, wie du sagst, fix und variabel und was ist möglich mit dem Bonus, das ist enorm. Oder? Weil, als ich angefangen habe im Banking vor über 30 Jahren, hat man so eine Gratie bekommen, wenn es gut gelaufen ist. Der Bank. Oder das war im 13. Und dann ist das angelsächsische System gekommen, wir sind selber verantwortlich, ob wir das übernehmen oder nicht, und haben dann das übernommen. Und plötzlich sind Boni entstanden, wo die Hälfte vom Jahressalär sind oder das Doppelte vom Jahressalär. Und dann ist eigentlich die Problematik entstanden.
Niklaus Sender, ehemaliger Chef von der Schweizerischen Bankgesellschaft, hat anfangs von den 80er Jahren gesagt, also jetzt vor 40 Jahren, der Bankier ist zu Toleranz, Anstand, Fairness und Unbestechlichkeit verpflichtet, sagt er, ist wieder hier zitiert. Das klang nach Tugend des ehrbaren Kaufmanns. Doch wenig später war die Bankenwelt voller Figuren wie Gordon Gekko aus dem Film Wall Street und andere Sättige. Was ist denn passiert? zwischen dem, was du vorhin gesagt hast, wo das irgendwie noch so ein gemässigt war, und der Situation, die wir heute gäng noch haben, trotz Finanzkrise und allem.
Ja, also wenn die Bankers, Bankiers, wie ein Niklaus Senn oder der Herr Holzach von der SBG damals, noch heute würden leben, das wäre nicht so rausgekommen. Bin ich absolut überzeugt. Aber es haben Leute sich verleiten lassen von dem, was man an der Wall Street kann verdienen kann, und haben dieses System übergenommen. Und 2008 ist nur darum der Lehman Brothers Crash passiert, weil man Boni-Ziel hatte, einfach auf dem Volumen, auf dem Kreditvolumen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass Mitarbeitende von gewissen Banken mit drei grossen Buchstaben in der Schweiz dort Kredit gegeben haben an Verstorbene. Oder? Muss man sich das mal vorstellen. Einfach damit sie das Volumen kreieren können. Und das hat dann geöffnet, schaut und trug. Und das ist unsäglich. Und ich habe dann gedacht, jetzt haben wir 2008 gehabt, wir sind sehr auf die Welt gekommen. Es hat enorm viel gekostet, die ganzen Volkswirtschaften und Gesellschaften, und sehr viele Arbeitslose verursacht, dass wir daraus gelernt haben. Ist leider halt.
Wie ist es denn heute? Ich habe noch das Buch mitgebracht vom Sebastian Borgen, Journalist. Verzockt, Gweco Adoboli und UBS. Er hat ja über 2,3 Milliarden wirklich ins Sand gesetzt. Es hat es keine wollen merken, können merken vorher. Und vom Umschlag habe ich den Titel, das Buch lohnt sich zu lesen. Es ist interessant, auch wegen der Persönlichkeit von Adoboli. Er schreibt über sich selber: Ich war erschöpft vom Dauerstress meiner 100-Stunden-Wochen. Mhm. Alle 30 Sekunden musste ich mich mit etwas anderem beschäftigen. Also ich wäre schon K.O., wenn ich das nur mal lese. Das ging so jeden Tag, den ganzen Tag, als würden wir einen überladenen Jumbo-Jet im Wert von 50 Milliarden fliegen, und zwar am äußersten Rande seiner Höchstgeschwindigkeit und Reichweite und durch die schlimmsten Turbulenzen, die sich denken lassen. Ist das heute noch so? Oder ist das wirklich eine Ausnahme? Es hat entsprechend auch... Oder hat auch entsprechende Folgen gehabt. Er ist verurteilt worden. Und der Herr Grübel musste gehen bei der Bank. Müssen wir damit rechnen, morgen passiert das wieder?
Also, ich denke, die Sachen sind immer noch möglich. Und zwar hat die Unternehmensführung da ganz klare Verantwortung. Ich habe auch 150 Händler geführt und haben halt jeden Tag nachgeprüft, ob die Gewinn und die Verlust, aber auch die Gewinn, die sie gemacht haben, realistisch sind oder nicht. Und auch da, man hat schon die Systeme, wo einem Berichte rauslassen, aber man muss halt den Check gleich noch selber machen, und man muss sich nicht nur die Sachen kumuliert zeigen lassen, sondern man muss halt auf Basis vom Händler runtergehen. Oder? Und die haben denen so gewaltige Ziele gesetzt. Ich habe 2 Jahre selber im Investmentbanking geschafft. Jedes Jahr 20% mehr Ertrag. Jedes Jahr 20% mehr Ertrag. Das kann man ja gar nicht machen. Oder Bäume wachsen nicht im Himmel, in der Natur ist es auch nicht so. Nach 10 Jahren habe ich auch gesagt und habe auch gewaltig geschwitzt, wie er. Let it be. Ich will einen eigenen Laden aufbauen. Das geht nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Oder? Das ist das eine. Und dann hat es natürlich Leute geben, die einfach nicht überwacht haben, oder? Es hat ja überall Leute, die die Leute überwachen. Es hat Compliance. Vielleicht haben die Leute sogar gegen oben auch etwas gesagt. Aber ob eben gesagt, der verdient ja so viel, mein Bonus ist ja so viel, bist du ruhig, oder? Ich tue jetzt vielleicht jemandem Unrecht, aber kann sehr gut sein. Und sein Kompagnon, also fast Kollege kann man sagen, der mit Derivaten so viel verdient hat in der Société Générale, der hat auch, also jedes Jahr wahnsinnig viel verdient, bis er es dann eben mal verloren hat. Und dann ist er gefragt worden, warum hast du das gemacht? So, ist ein Junge gewesen, da wie er. Der hat gesagt, ich wollte mal schauen, ob überhaupt jemand merkt, was ich mache.
Okay, oder? Gut.
Also, er hat eigentlich nach Aufmerksamkeit geschrauben, oder? Wenn wir jetzt mal sagen, oder? Und das ist auch eine Frage von der Führung, oder? Rede ich mit diesen Menschen? Weiss ich überhaupt, wer dahinter ist, wo das Zeug macht? Und setze ich das in Relation zu der Entwicklung vom Markt von dem Produkt und muss sagen, so viel kann ja einer gar nicht verdienen, oder? Aber wenn es gut gegangen ist, haben die Leute das nicht gesagt, weil sie haben gedacht, ja, das ist mein Bonus, steigt ja dementsprechend auch. Aber das ist nicht Führung, oder? Das ist nicht Überwachung. Und dann haben die halt weitergemacht. Und es ist halt leider so, bei den Optionen haben nicht viel das Produkt verstanden. Ich war in meinem ersten Leben der Weissoptionshändlerin. Das war mein Einstieg in die ganze Branche. Und habe dann die Produkte verstanden. Und habe aber meine Händler nach wie vor absolut auch limitiert. Also nicht nur mit dem Value-at-Risk-Modell, sondern immer auch absolut. Und das hat man nicht mehr gemacht, oder? Weil man hat dann eben weniger Bonus gehabt. Aber das ist die oberste Führungsebene ist für das verantwortlich, muss ich ganz klar sagen. Und dann hat es natürlich Leute, die das ausgenutzt haben oder plötzlich denken, gut, jetzt tue ich da nicht nur 1 Milliarde umschieben, jetzt schiebe ich 10 Milliarden um. Kommt da überhaupt jemand? Nein, es kommt ja nicht einmal jemand. Oder? So ist das passiert.
Und du hast in der Berner Kantonalbank eigentlich gegen die Denkweise, auch ein Mensch würde es mindestens verstehen, das Zeichen gesetzt, wo du angefangen hast, hast du den Lohn gesenkt, der eigentlich gegeben war, offenbar bestätigt war. Und trotzdem hast du gesagt, das ist zu viel. Hat das ein Echo gehabt? Oder ist das einfach quasi als nette Geste zur Kenntnis genommen? Oder hat das doch auch eine Wirkung gehabt, sei es im Inneren von der Kantonalbank oder auch darüber aus?
Also eine Wirkung hat es schon gehabt. Man hat nicht gross darüber reden, weil ich habe natürlich als nächstes dann gesagt, GL-Mitglieder werden jetzt auch im Lohn zurückgehen. Oder? Und für das wollte ich auch vorausgehen. Wenn man, das ist in der Heim, in der Familie, oder? Wenn man es selber vorausmacht, kann man es dann auch von den Kindern verlangen. Und so habe ich das gemacht. Das finden sicher nicht alle lustig, aber okay. Es ist sehr wichtig. Und auch jetzt haben wir wieder geschaut, wo wir das Lohnsystem angepasst haben, dass zum Beispiel jemand kann auch 20 Jahre bei uns arbeiten oder 30 Jahre, aber dann möchte er vielleicht nicht mehr gleich viel Stress haben wie am Anfang. Dann soll er nicht müssen gehen, sondern er soll da können bleiben, aber vielleicht seinen Lohn ein bisschen zurücknehmen. Oder? Dafür müssen wir schauen, ob das Mann-Frau ausgeglichen ist, ob die Jungen und die Alten, ob das fair ist. Und das haben wir das ganze letzte Jahr gemacht und haben alle Löhne leicht angepasst, oder? Dass es einfach für alle 1200 Mitarbeitenden fairer diesbezüglich ist. Ja. Und wir können nicht einfach die Lohnsummen aufentun. Also muss jemand halt ein bisschen zurückgehen. Wenn man das selber mal vorgemacht hat, ist es einfacher zum Umsetzen.
In dieser Finanzwirtschaft spielen die Börsen eine wichtige Rolle. Zyniker, ja, vielleicht nicht nur Zyniker, reden jemand von der Börsenwelt als Casino-Wirtschaft. Also so sehr ein einseitiges, negatives Bild. Aber die Bedeutung der Börse ist sicher wichtiger als das. Welche Bedeutung hat die Börse heute in dieser ganzen Finanzwelt?
Ja.
Also jede Börse insgesamt. Ja.
Ich durfte ja mal ein paar Jahre Börsenchefin sein und ich bin das sehr gern gewesen, weil ich finde es eine ganz gesellschaftlich und volkswirtschaftlich sinnvolle Funktion, weil eben die Menschen, die das Geld haben, können es denen geben und den Institutionen und Firmen, die es brauchen und das nach fairen Regeln. Oder? Und da braucht es Regeln dazu, es braucht gute Mechanismen da dazu, es braucht Transparenz da dazu. Und ja, das ist heute möglich. Mit IT ist es auch sehr gut überwachbar. Und jetzt müssen das heute nicht nur Börsen sein, das können natürlich auch andere Handelsplattformen sein. Oder? Wie wir jetzt zum Beispiel bei der Berner Kantonalbank jetzt eine Plattform für tokenisierte Assets gemacht haben, wo eigentlich das gleiche Modell diesbezüglich hat. Aber dass man kann nach fairen Regeln Geld aufnehmen, oder? Und die anderen können das Geld anlegen. Und dass das transparent passiert. Und nicht nur eine Gegenpartei hat, oder? Die einen im Griff hat, wenn man dann wieder etwas verkaufen will. Das ist aus meiner Sicht ein absolut sinnvolle gesellschaftliche Funktion.
Wenn man das gesamte Börsenvolumen nimmt, wie viel ist das noch, was der eigentliche Sinn ist vor Börsen neben Casino-Betrieb?
Ja, das ist natürlich eine heavy Frage. Also in den USA sagt man, dass mittlerweile 70% Program Trading sei. also über Algorithmen gehandelt wird.
Automatisch im Millisekundenbereich.
Im Millisekundenbereich, wie viel Daten von Casino und nicht Casino ist, ist wieder eine andere Sache. Aber dass quasi noch 30% anders ist. Ich denke, bei uns in Europa ist schon noch viel weniger Program-Trading drin. Und es geht jetzt zu den Börsen Konkurrenzplattformen, oder? Außerhalb der Börse. Was eigentlich auch gescheit ist, dass es muss ja Konkurrenz geben, sonst ist es gefährlich, oder? Mhm. Diesbezüglich. Also, es ist sicher ein grosser Anteil, aber es ist auf keinen Fall nur Casino, no way. Und wenn jemand will Casino machen, dann kann er ja dort kommen und dann auch beitragen zur Preisbildung, oder? Zur Preisbildung braucht es viele Marktteilnehmer. Mhm. Und wenn er überwacht wird, dann ist mir das gleich, oder? Was diesbezüglich sein Motiv ist. Es muss einfach der Preisbildungsmechanismus muss fair sein.
Oder? Ist es denn auch noch in diesem Millisekundenbereich? Also gibt das Sinn, die Algorithmen, die quasi einfach als Computer nur noch schaffen und gar nicht mehr Einblick haben im Moment?
Oder? Ja, also wo wir am Ring geschafft haben, oder, dort habe ich auch gesehen, wie gewisse Banken da ein bisschen Frontrunning machen. Also buchstäblich ist dann jemand an den Ringführer gerannt, hat ein bisschen etwas geschrien, oder? Kauf Nestle, kauf Nestle, kauf Nestle. Der kauft schon Nestle, kauft auch Nestle. Sind die anderen wieder retour gerannt, oder? Von dort kommt das Frontrunnen. Und haben mehr beeinflusst. Und damals habe ich auch gedacht, weil ich bin ja vom Devisenhandel hergekommen, ich bin also vom elektronischen Handel hergekommen, also das Zeug müssen wir abstellen, oder? Und das hat mich eben zusammen mit anderen wirklich beflügelt, zu der elektronischen Börse Schweiz beizutragen. Was ich dann habe aber müssen merken, dass all die Machenschaften leider auf dem elektronischen Weg halt auch genau wieder können sie machen. Ja. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, meine grosse Krise gewesen. Ich bin dann, habe ja, meine Funktion abgeben.
Also das war der Grund, warum du in der Schweiz bist gegangen oder bei der paneuropäischen Börse weg bist?
Nein, also, das ist dann parallel dort gekommen. Oder? Ja. Und darum bin ich dann von der Börse per se weg. Mhm. Weil das war nicht der Zweck, gewesen, dass wir, ich weiss nicht, 15 oder noch mehr Stunden im Tag gearbeitet haben, um die elektronische Börse zu entwickeln. Und das hat dann eben in den USA angefangen, genau mit dem, was du gesagt hast, mit dem Millisekunden-Trading. Und dort haben gewisse Banken ihre Handelsräume in die Nähe vom Host da, damit sie wegen der Leitung schneller sind als die anderen. Oder? Und als ich das gesehen habe, dass das passiert, also dass genau das Frontrunning, das wir so daran geschafft haben, dass das nicht mehr gibt, jetzt voll auf elektronischer Basis wieder gibt und noch viel,
viel verrückter,
viel verrückter als vorher, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr können. Habe ich gesagt, das ist hinten raus und in dem Sinn höre ich jetzt auf.
Oder? Vielleicht hypothetisch, aber wenn das würde gelingen, international das können, zu verbieten, was würde passieren mit den Börsen?
Das kann man super verbieten, oder? Man muss einfach alle verlangsamen, oder? Man muss alle auf so und so viel.
Also es wäre machbar.
Absolut, aber, absolut. Aber man muss natürlich sehen, oder? Wem gehören die Börsen, oder? Natürlich die Hauptaktionäre von der Börse, die Institute sind, dann ist das eben eine Problematik. Oder? Und wegen dieser Problematik von der Corporate Governance bei der Börse bin ich zurückgetreten. Weil sonst ist das absolut faszinierende Unternehmung, die man hier führen kann. Es ist eine IT-Firma eigentlich mit einer super volkswirtschaftlichen Funktion, wo man kann auch noch Regulation reinbringen kann, eben mit Ad-Hoc-Publizität. Das ist eine ganz spannende Aufgabe. Und wir haben ja damals das beste Börsensystem entwickeln, also wo die ganze Wertschöpfungskette abdeckt, vom Auftragseingabe bis Lieferung und Zahlung. Mhm. Aber wo ich da gesehen habe, was da gemacht wird,
hast du persönlich Konsequenzen?
Habe ich nicht mehr
zuhören. Wir kommen gerade darauf, was du nachher gemacht hast. Mhm. Du hast vorhin gesagt, es braucht auch Konkurrenz im Börsenwesen. Etwas, was im Moment aufschlägt, aber vielleicht noch nicht ganz die Konkurrenz ist, die du meinst, ist die Kryptowährung, oder die Kryptobörse, der Euro. Da haben wir jetzt gerade über das Wochenende, oder gerade vor dem Wochenende gehört, FTX Imperium ist pleite. Das ist der Krypto-Guru Bankman Fried, der in Konkurs ist jetzt mit seinem Ding, der kurz vorher noch mit 30 Milliarden, glaube ich, bewertet worden ist oder angeblich bewertet worden ist. Also ein Irrsinn noch nicht gleich eigentlich. Das ist so jetzt ganz, ganz negativ. Gehen wir vielleicht grundsätzlich darauf, was bedeutet Kryptowährungen heute? Ist das einfach der nächste Flop, den wir breit diskutieren? Oder ist Substanz dahinter, die vielleicht im Moment noch nicht wirklich flächendeckend vorkommt, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, in 10 Jahren, 15 Jahren gewichtig ist und bedeutungsvoll ist?
Ja, wir müssen sehen, also Kryptowährungen ist ganz etwas Wichtiges und Bitcoin ist ja die erste Kryptowährung und das ist die erste Anwendung von der Blockchain-Technologie. Mhm. Also Blockchain-Technologie ist ganz eine wichtige Technologie. Und die ist eigentlich Basis für Decentralized Finance, für das DeFi, das man jetzt überall wieder liest. DeFi. Und wir in der Schweiz sind ein führender Finanzplatz für die Vermögensverwaltung. Und es ist ganz wichtig, dass wir mit dieser neuen Technologie Know-how aufbauen. Und die digitalen Vermögenswerte, die kommen, oder? Ich kann nie Kristallkugeln, wie lange etwas geht, das weiss ich nicht. Geht es 5 Jahre, geht es 3 Jahre, geht es 10 Jahre? Das wird neue Finanzdienstleistungsmodelle geben. Und die Schweiz ist ein Zentrum für Pharma, für IT, für Technologie, für Finanzdienstleistungen. Und darum ist es ganz zentral, dass wir die neuesten Technologien beherrschen, mhm, und auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Oder? Das ist ganz wichtig. Es braucht überall Regulation. Und Regulation ist eine grosse Herausforderung. Und das ist eben da jetzt da ohne Regulation passiert, gelaufen. Oder, ja. Und dann passiert das, was ich in dem Buch mitgebracht habe, von Geld und Magie, eine ökonomische Deutung von Goethes Faust. Oder? Und dort beschreibt ja der Goethe im Faust, wie man vom Goldstandard gekommen ist auf das Papiergeld. Und das ist genau das Gleiche. Oder? Und es ist auch beim ersten Anlauf überhaupt nicht gegangen. Und das ist jetzt auch der erste Anlauf. Aber der zweite oder der dritte, der wird funktionieren. Und darum brauchen wir eine gute Regulation. Und es ist wunderbar, das zu lesen, wie der Goethe das schon vorausgesehen hat. Und er hat ja gesagt, publiziert denn das erst, den Teil vom Faust, wenn ich gestorben bin. Weil er hat Angst gehabt, dass man ihn nicht versteht. Und er ist der Zeit so voraus gewesen. Und man kann es eins zu eins jetzt übersetzen. Jetzt ist einfach die nächste Form, ist sind die digitalen Vermögenswerte.
Sind wir dort, du sagst, es ist wichtig, die Rahmenbedingungen stimmen und dass wir technologisch führend sind? Sind wir es in der Schweiz? Oder wo stehen wir?
Also wir sind bezüglich Blockchain-Technologie, gehören wir zu, haben wir Orte bei uns, wo wirklich, sechs in Zug in Zürich oder sechs in Bern im Liebefeld, bei der Berner Kantonalbank, kann ich das sagen, wo wir es bereits geschafft haben, mit vernünftigem Aufwand eine Plattform zu bauen, wo man jetzt kann, tokenisierte Assets handeln. Mhm. Und das ist wirklich faszinierend und das soll die Möglichkeit geben, für junge Firmen, für neue Firmen, günstiger Geld aufzunehmen als bei einer bisherigen Börse, oder? Und dass die bisherigen Börsenspieler da natürlich nicht nur Freude haben dran, ist ganz klar. Aber sie merken, dass es kommt und darum hat auch die Schweizer Börse jetzt SDX gegründet, Swiss Digital Exchange. Ja. Oder? Und es ist eine Frage von der Zeit, wie das kommt. Und wir arbeiten sehr eng mit der FINMA zusammen, die da natürlich jetzt sinnvolle Regulation entwickelt. Mhm. Oder? Und das ist jetzt einfach da, ist das vorausgegangen.
Ist ausserhalb von jeglichen Regeln
gelaufen. In Eimer gelaufen. Der Mann ist ja einfach ein Marketingmensch, der Bankman-Fried, ja, oder? Ja. Er hat ja Millionen ausgegeben für Marketing, hat sich abbilden lassen mit sogenannten Leuten vom Vertrauen und sagt noch grossartig, ich tue dann noch so und so viel Prozent von meinen Gewinnen, ich dann noch spenden für gute Zwecke, oder? Aber das ist eben nicht Nachhaltigkeit. Oder Nachhaltigkeit ist, wenn man bei der Geldvergabe, also bei der Kreditvergabe, bei BKB oder bei der Geldanlage von Anfang an überlegt, welche Firmen bringen Produkte und Dienstleistungen, die nachhaltige Lebensqualität fördern. Und nicht, ich verdiene das Geld irgendwie und dann spende ich ein bisschen. Spenden, mhm. Oder? So hat er das in dem Sinn aufgebaut. Und zum Glück ist das jetzt schon passiert, oder? Weil jetzt wird man natürlich sehr stark überlegen, welche Regulation greift denn in diesem Bereich. Aber dass man vom Zentralistischen wegkommt zum Dezentralen, das gefällt mir per se. weil ich bin eigentlich gegen zentrale Machtstrukturen, weil die immer leider wieder missbraucht werden.
Auf die würde ich gerne noch einmal zurückkommen, wenn wir noch über die Ethik in der Finanzwelt reden. Das ist ein spannendes und wichtiges Thema. Noch eine Frage zu der Kryptosituation oder auch Blockchain-Situation in der Schweiz. Hast du das Gefühl, die Politik möge dort mit? Menschen sind immerhin zum Teil recht massive Veränderungen. Haben wir die Grundlagen für die können führend sein? Also gerade mit der FINMA zum Beispiel, die sicher dort führend muss in diesem Thema innen, oder? Oder hinken wir ein bisschen hinten drin?
Also ich sehe, dass sie wirklich offen sind. Wir machen Workshops miteinander. Und haben können in vernünftiger Zeit jetzt auch die Regulation für ZMEX, oder? Das ist die Plattform, die BKB entwickelt hat, in vernünftiger Zeit herbringen. Was ich eigentlich gut finde. Und aus dem pragmatischen Ansatz vom Bundesbern gefällt mir diesbezüglich auch, wie man das dort umsetzen. Es braucht natürlich noch viel, aber ich sehe wirklich, es bewegt sich. Und nicht einfach x grosse Regelwerke bauen, die man dann wieder nicht umsetzen kann, wie wir das zum Teil jetzt in der Nachhaltigkeit sehen, sondern dass man Schritt für Schritt Fürsche geht. Und darum bin ich zuversichtlich diesbezüglich. Okay. Ja.
Über Ethik in der Finanzwelt haben wir schon ein paar Sachen gehört, es schon viele Hinweise noch schon gegeben. Und trotzdem würde ich gerne noch ein paar wenige Aspekte darauf zurückkommen. Welche gesellschaftliche und wirtschaftliche Verantwortung haben Banken? Sie sind einerseits, du hast gesagt, da für Geld können, anzulegen, aber auch zu verleihen. Gibt es eine Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung?
Ja, es gibt absolut eine grosse gesellschaftliche Verantwortung, dass die Bevölkerung mit fairen Bankdienstleistungen wirklich versorgt wird, wo sie versteht, wo sie nicht manipuliert wird, wo sie nicht hintergangen wird und die wirklich zum fairen Preis überkommt und dass die Kredite so eingesetzt werden, dass die Firmen zur Kreislaufwirtschaft beitragen. Also zu einer Wirtschaft, wo wirklich immer vom Anfang bis zum Schluss vom Produkt alles berücksichtigt wird und wo möglichst wenig Ressourcen braucht, also zu einer emissionsarmen Wirtschaft beitragen. Und der Geldfluss ist einfach das Zentrale in dem Ganzen. Und darum haben die Banken eine sehr grosse Verantwortung. Ja.
Nehmen Sie sie wahr in der Breite hin?
Ja, ich denke, da ist jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr viel gegangen. Die BKB hat das schon vor meiner Zeit angefangen, den Weg zu gehen. Und ich darf sagen, ja, wir sind dort auch wirklich schon sehr weit und sehr konsequent. Und ich sehe, dass andere Banken wirklich das jetzt auch stark machen. Und natürlich aber immer bei etwas, wo dann Mainstream wird, ist es natürlich so, die einen machen es wirklich und die anderen tun es halt ein bisschen oberflächlich machen. Und darum müssen einfach Kundinnen und Kunden, Bürgerinnen und Bürger selber entscheiden, ja, wenn sie das dann anvertrauen. Oder müssen die Angebote, sage ich mal, vergleichen.
Ja. Wir haben vorher schon gesagt, die Regeln gibt es, genügend Regeln. Da gibt sehr viele Auflagen, was muss eingehalten werden. Trotzdem haben wir nicht auf BKB bezogen, sondern auf den Bankplatz Schweiz generell. Kommen gerne wieder die Fragen von Potentatengeldern, Geldwäscherei auf, schnappen gerne wieder quasi führen. Die Frage ist schon ein bisschen, was läuft da eigentlich? Oder wir wissen, was ist, wir wissen, dass das nicht gut ist. Es gibt genügend, wie gesagt, von der Gesetzgebung her, von den Regeln her, sehr viel. Die Anwälte müssen jetzt noch nachziehen können. Ich glaube, die Banken sind da schon sehr stark im Fokus. Was läuft da? Oder gerade Geldwäscherei ist ein Riesenthema weltweit, auch im Zusammenhang mit Menschenhandel, moderner Sklaverei, mit Potentaten, eben mit Diktaturen. Sind wir auf einem guten Weg dort? Wo steht der Schweizer Bankenplatz aus deiner Sicht dort?
Ja, also die Schweiz hat ihr Regelwerk in den vergangenen Jahren mehrmals überprüft und verbessert. Und unsere Banken, darf ich wirklich sagen, unterliegen strengen Regeln. Das Grundprinzip gilt, wir müssen unsere Kunden kennen. Und vor allem eben die PEP, die politisch exponierten Personen, müssen von einer Bank genau gekannt und durchleuchtet werden. Ob und unter welchen Auflagen die PEP von einer Bank akzeptiert werden, das ist dann jeweils der Entscheid von jeder Bank. Oder? Also, wir bei der BKB tun Mitglieder vom Eidgenössischen Parlament, als PEP anerkennen, aber wir führen keine ausländischen PEPs. Mhm. Und es ist ein grosser Aufwand, den man hier betreiben muss. Also wir holen Informationen über die Angaben der Person, den Steuerstatus, wo ist eine Person steuerpflichtig, woher kommen die eingebrachten Mittel und natürlich beim Anlagegeschäft auch die Risikofähigkeit und die Erfahrung mit den Anlageinstrumenten. Und im Tagesgeschäft nutzen wir da Überwachungssysteme. Und ungewöhnliche Transaktionen werden dann angezeigt und müssen abgeklärt werden. Und das verursacht natürlich einen grossen Aufwand, mhm. weil dann muss man Kundin den Kunden mit einbeziehen, die Finanzcoaches, die verarbeitenden Stellen, die Compliance-Abteilung und die Revisionsstelle. Oder? Und es gibt ganz grosse, zahlreiche formelle Regeln. Aber ich muss schon sagen, ich fühle mich seither viel wöhler, dass das so bei uns in der Schweiz ist. Und wenn also jemand will Geldwäscherei machen auf dieser Welt, der kommt sicher nicht mehr zu einer Bank in der Schweiz, oder? Aber vielleicht kommt er zu einer Bank in Delaware.
Ja, aber da gibt es so eine Diskrepanz, oder? Wir reden viel über die russischen Oligarchen, die ihre Gelder in der Schweiz haben. Die haben sie offiziell in die Schweiz gebracht. Jetzt ist es plötzlich verpönt. Vorher war es offenbar willkommen gewesen. Und das werden ja kaum alles Gelder sein, wo man mit Sicherheit kann sagen kann, dass die auf redlichem Weg verdient wurden. Und trotzdem sind sie in die Schweiz gekommen. Und es gibt da, gäng wieder fällt auf, dass Potentaten Gelder da sind, die das, hier sind angekommen, oder? Also, und die anderen Banken würden die Regeln, die du jetzt gerade geschildert hast, ja ganz sicher für sich auch so schildern, dass man das muss, gesetzlich geben. Und trotzdem jetzt da irgendwie so eine Grauzone drin.
Ja, es gibt Banken, die halt solche Kundensegmente haben. Und es gibt ganz klar Banken, die wir nicht das Kundensegment haben. Das ist ein geschäftspolitischer Entscheid. Ja. Ja. Oder? Und die müssen dann dort das halt nachgeprüft haben. Oder? Ich frage mich nicht, wie sie das gemacht haben. Mhm. Aber sie müssen das nachgeprüft haben und das wird auch revidiert. Bei uns war das ganz klar immer schon gewesen, wir wollen tätige Gelder nicht.
Gar nicht,
und,
von vornherein
ja, nicht. Ja, dann sind wir kleiner, also wir verzichten auf Umsatz, aber das ist wieder im Sinn von der Langfristigkeit mhm. und von der Risiken.
Jetzt sind wir bei Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit. Du bist, du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, du hast vorhin gesagt, mit 45 einen eigenen Weg gegangen. Nach dieser Börsenzeit, das hat den Ausschlag gegeben wahrscheinlich. Was hat das beinhaltet? Was war anders nachher an diesem Weg, wo du gegangen
bist? Ja, ich habe einfach gedacht, es ist möglich, auch in der Finanzwirtschaft können eine Firma aufzubauen, die eben einerseits einfach ein Fixum der Mitarbeitenden zahlt und andererseits wirklich ganz bewusst die Verantwortung für den Geldfluss übernimmt, Kriterien bildet, nachdem man die Gelder anlegt, in gewisse Firmen und in andere nicht. Und mit 45 habe ich mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Ich habe gesagt, ich möchte nur noch mit Menschen zusammen arbeiten und zusammen leben, die die gleiche Wertebasis haben und mit dem anderen nicht mehr. Und habe dann ein Projekt gestartet und Leute gesucht, die mit mir Kriterien entwickeln. Also das sind natürlich dann auch Biologen, Ingenieure gewesen. Das sind eben nicht nur Banker, so wie ich jetzt Betriebswirtschafter gewesen oder Volkswirte. Zum Schauen, gibt es überhaupt genug Firmen auf dieser Welt, wo man diese Kriterien applizieren und dann noch eine genug gute Diversifikation haben. Mhm. Und wir haben ein Jahr gebraucht, um diese Kriterien zu analysieren und dann anzuwenden. Und sind dann doch auf 200 Firmen weltweit gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probieren wir es. Ich habe einfach ja, genug Geld auf der Seite für 3 Jahre. Nachher habe ich gewusst, wenn es nicht lange bis dann wir nicht break-even sind, dann muss ich mich wieder anstellen lassen. Und das wäre dann noch vor 50 gewesen. Und darum habe ich habe die Familie damals ernährt. Mein Mann war krank gewesen. Und habe dann gedacht, doch, das sei gerade noch lange. Und bin froh, dass ich mich nicht mehr anstellen musste.
Wenn ich es richtig gelesen habe, bist du von vornherein auf nachhaltige Anlagen gegangen. Was ist die Definition von Nachhaltigkeit? Hast du so eine süffig gute?
Ja, genau. Jeder hat eine andere, oder? Das ist so. Also meine ist, dass die Gelder die nachhaltige Lebensqualität sollen fördern. Und da nehme ich die Definition vom Millennium Ecosystem Assessment, wo damals für den Kofi Annan, die Wissenschaftler, haben die nachhaltige Lebensqualität definiert. Und da ist das Wichtigste im Leben, wir wissen jetzt, ist Gesundheit. Dann Deckung der materiellen Grundbedürfnisse, soziale Sicherheit, gute soziale Beziehungen, Freundschaften und Wahl- und Handlungsfreiheit. Und dazu braucht es Bildung. Und Firmen, die das fördern, unter der Wahrung der biophysischen Kapazität der Erde, das heisst, die weniger Ressourcen für das gleiche Ziel brauchen als ihre Konkurrenz. In diese Firmen tun wir das Geld anlegen und haben dann Kriterien entwickelt für Mitarbeitende, für Führung, für Produkte, für die Lieferkette, für die Menschenrechte usw., um dann diese Firmen zu benoten.
Ja, oder? Ja. Und die Lebensqualität von allen Betroffenen, also von Mitarbeitenden, von Firmen, ja. Die investieren.
Genau, ein integrierter, es ist absolut ein integrierter Ansatz. Mhm. Oder? Und bei der Lebensqualität gehören natürlich auch Tiere dazu, Pflanzen dazu. Oder? Es geht um unseren Planeten ganzheitlich. Ja.
Du hast also angefangen zu einem Zeitpunkt, wo noch wenig über Nachhaltigkeit, schon gar nicht im Denken bei Anlagen geredet haben. Wie ist das denn angekommen? Hat man es begriffen? Oder ist das so ein Spleen gewesen und gesagt, ja?
Ja, ein paar Kollegen haben gesagt, sie sehen jetzt einfach rosarot und so. Ich hatte nicht mehr gleich viele Kollegen wie vorher, aber das ist ja gleich. Und ein paar Leute haben gesagt, das habe ich eigentlich auch schon immer wollen, so anlegen. Manche haben gesagt, ich wollte eigentlich verantwortungsbewusst Geld anlegen, sie nennen das jetzt nachhaltig. Ja, nachhaltig ist ja nicht so ein schönes Wort im Deutschen, oder? Es ist so, es kommt aus der Forstwirtschaft und es ist nachher, oder? Also Sustainability ist schon ein bisschen proaktiver und wir haben es eigentlich proaktiv auch gemeint. Aber wir sind dann bei dem Wort
geblieben. Das ist auch, denke ich, üblich geworden. 2007 in einem Artikel in einem Interview für NZZ hast du gesagt, Frauen wollen präzise wissen, was mit ihrem Investment passiert und was dieses auslöst. Nur wenn sie den Sinn einer Finanzanlage kennen, können sie ihre Verantwortung wahrnehmen. Dieses Hinterfragen ist ausgeprägter als bei vielen Männern. Identisch bei beiden ist aber der Wunsch nach einem adäquaten Rendite. Indessen zeigt sich bei Frauen der Trend zu verantwortungs- und wertebewusstem Umgang mit Finanzanlagen stärker als bei Männern. Das war vor 15 Jahren. Wie ist es heute? Ist das gegen noch so?
Ja, also bevor wir von Dura, darf ich wirklich sagen, wir haben mehr Frauen als Männer als Kunden. Aber es gibt jetzt immer auch mehr Männer, die so möchten Geld anlegen. Und oft sind es auch Paar. Und dann sagt aber der Mann, ich sitze da, weil meine Frau mich daher gebracht hat oder so. Also jetzt glaube ich, vor allem in der Generation jetzt von meinem Sohn, der 30 ist, wenn ich sehe, wie die ihre Vorsorgegelder anlegen wollen, er und seine Kollegen, die wollen die das alle nachhaltig anlegen.
Schon?
Ja. Alle. Also das ist gar keine Frage mehr, dass sie das nicht nachhaltig anlegen wollen. Ich glaube, es hat jetzt schon eine gewaltige Änderung gegeben in den letzten 2-3 Jahren.
Aber der Mann, jetzt wie ich, 63 oder meinetwegen 10 Jahre oder 15 Jahre jünger, hast du einen roten Faden, warum sie sich weniger interessieren dafür?
Also,
einfach nur Rendite denken, scheint mir wahrscheinlich zu kurz gegriffen.
Absolut, und ich habe auch Probleme mit Verallgemeinerungen. Oder? Da muss man enorm aufpassen. Aber es ist ein Faktum, dass das am Anfang wirklich echt viel mehr Frauen interessiert hat. Und jetzt nimmt das ab. Es interessiert jetzt auch mehr Männer. Und am Anfang ist natürlich schon ein bisschen so gewesen, hat man immer gesagt, man kann mit nachhaltigen Anlagen verdient man nicht gleich viel. Oder? Das ist ganz tief drin gewesen. Und ich habe es am Anfang ja auch gedacht, weil ich habe gedacht, wenn ich Bio-Gemüse kaufe, ist das, also mir dann mal überlegt, wieso denke ich denn das überhaupt? Dann habe ich gedacht, ich glaube, es kommt wegen dem, ich gehe so gerne auf den Markt und so. Und wenn ich Bio-Gemüse kaufe oder so, ist es ein bisschen teurer als andere Gemüse. Ich bin auf keine andere Idee gekommen als das. Und wo man das dann nach 5 Jahren hat können beweisen, dass auf lange Sicht natürlich kurzfristig kann es immer gegen Auf und gegen Abend gehen, etwa gleich ist, haben wir gesehen, wie viele Männer wir auch dann mit dem Argument abholen können. Und heute, glaube ich, ja, ist das fast etwa gleich. Mhm.
Ja. Jetzt mit Ihrer Firma Forma Futura Invest bist du jetzt schon nachher unterwegs. Das ist eine ziemliche Wegstrecke. Kannst du heute ausschliessen, was jemand gesagt wird? Ja, das ist einfach im Moment ein Trend, für sich ein bisschen zu schmücken, dass man die auch nachhaltig anlegt. Macht man das jetzt halt? Oder ist es tatsächlich stärker, der Trend? Es wird wahrscheinlich eher bestätigt, dass es mehr ist. Und damit wäre aber auch die Frage verbunden, Wie viel sind es denn eigentlich, wenn man das gesamte Anlegevolumen nimmt, das jetzt tatsächlich nachhaltig investieren oder anlegen als bei dir ist es eine besondere Situation, wo du vorwiegend solche Leute ansprichst oder wo das will?
Ja, also für mich ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern ist eine Notwendigkeit. Mhm. Oder, wir haben ja den Earth Overshoot Day im Juni auf dieser Welt. Also ab dem Juni leben wir auf Pump. Wir brauchen einfach zu viele Ressourcen. Und viele von uns haben Kinder oder Götti-Kinder und ich möchte wirklich, dass die Zugang zu einer gleich guten oder bessere Lebensqualität haben als wir. Und nicht so leben auf Pump von denen ihren Schultern und von all diesen Ungeborenen. Und darum ganz klar, wir brauchen Geld, um unsere Wirtschaft zu transformieren. Das braucht Kredit. Und darum ist ja Banking auch wieder eine sinnvolle Aufgabe. Ja. Ohne Geld bringen wir das nicht her. Es braucht Innovationen. Und wir müssen forschen. Und wir machen immer wieder Erfahrungen. Und dann hat etwas wieder einen Rebound-Effekt. Oder es ist eben so vielseitig. Es ist wirklich komplex. Und die Nachfrage, die steigt. Klar, bei Formafutura ist es logisch, wir nehmen nur solche Kundinnen. Aber bei der BKB darf ich sagen, der Anteil der nachhaltigen Anlagefonds, am Total der Anlagefonds, ist per Ende September bei 41% gsi, oder? Und im 19. war es noch bei 24%.
Ja, das ist massiv. Also,
das ist wirklich massiv. Ja. Und ich finde, gerade in dieser Region, wenn ich Gespräche führe mit Kundinnen und Kunden, oder auch schon immer, ich arbeite jetzt doch schon viele Jahre in dieser Region, oder darf ich arbeiten, habe ich immer gefunden, das Verständnis für Nachhaltigkeit ist da sogar sehr gross. Mhm. Oder? Jetzt muss man es einfach noch so überbringen, dass es dass man es auch versteht, oder? Und weil es eben komplex ist, weil es eben nicht eindimensional ist, muss sich halt jeder ein bisschen damit befassen. Aber wir gehen ja auch abstimmen und wir sollten qualifizierte Bürgerinnen und Bürger sein. Also auch dort müssen wir uns in die Gebiete einschaffen oder probieren einzuschaffen. Und das ist da eigentlich genau gleich.
Wie nachhaltig sind denn die Anlagen, wenn ich nachhaltige Anlage kaufe? Ist die auch wirklich Nachhaltigkeit drin?
Ja, da ist natürlich eben unterschiedlich viel drin, oder? Das ist ja so. Also bei einer BKB ist wirklich viel drin in diesen Nachhaltigkeitsfonds.
98%?
Also ist ganz transparent gemacht. Also bei den nachhaltigen BKB-Fonds ist sehr nachhaltig. Also von über 1000 Firmen, also von über 1500 Firmen arbeiten es bei der BKB 700 ins Anlageuniversum. Mhm. Aber auch die traditionellen Anlagefonds haben wir BKB aus strategischer Sicht entschieden, dass wir gar nicht mehr in Firmen investieren, die schlechte Nachhaltigkeitsleistungen haben oder erhöhte Klimarisiken haben oder besonders kritische Geschäftspraktiken haben oder auch im Geschäftsfeld der fossilen Energien arbeiten. Also die werden sogar bei den traditionellen ausgenommen. Und dort ist dann das Universum 1200 Firmen. Oder? Also die sogenannten dreckigsten Firmen sind auch dort nicht drin. Mhm. Und jetzt gibt es ja in Deutschland einen Fall, einen Rechtsfall, wo eine Firma Anlagefonds verkauft hat, aus Nachhaltigkeitssicht, wo eben nicht das Grüne drin war, das drauf gestanden ist. Und zum Glück hat es den Rechtsfall gegeben, oder? Das ist wie da auch bei dem Krypto-Guru. Zum Glück hat es den Rechtsfall gegeben. Das hat jetzt natürlich schon viele aufgeschüttelt. Ja. Und gesagt, also, oh. Also, wir wissen alle, die Reputation hat man in einem Tag verloren. Zum Aufbau braucht man Jahrzehnte. Und es ist auch da an dem Institut jetzt wirklich nicht nur einfach die bisherigen Fonds zu nehmen und zu sagen, jetzt schreibe ich die einfach nachhaltig an, oder? Und dann bin ich nachhaltig. Und Kundinnen und Kunden sollten halt vielleicht drei Anbieter vergleichen, sage ich. Also zum Beispiel zwei Banken und einen Vermögensverwalter bei jedem eine Stunde verbringen, die gleichen Fragen stellen, dann merkt man, was gegenüber was einem sagt. Ja. Den Aufwand sollte man halt betreiben.
Darf ich noch etwas Persönliches fragen? Wir haben zur Nachhaltigkeit und vorher hast du gesagt, zum Lebenswert, oder was wichtig ist dir jetzt bei Forma Futura Invest. Wie gehst du persönlich damit um, dass, die, dass das stimmt und dass, dass, ja, dass das, was dir wichtig ist, du für dich selber auch kannst nach umsetzen?
Ja, also ich habe mein Häuschen, das ich habe, vor über 10 Jahren schon nachhaltig umgebaut, mit einer Erdsondenheizung, Dreifachverglasung, Warmwasser, Solar und so weiter, dass ich das kann. Ich habe ein GEA, oder? Wo ich meistens mit dem Zug fahre. Und sonst habe ich jetzt schon noch einfach da mein Dieselauto, aber ich brauche es einfach fast noch nicht.
Sporadisch.
Ganz, wirklich einfach selten. Ja. Ich fahre mit meinem GEA um. Ich könnte ehrlich gesagt gar nicht mehr meinen Tagesablauf machen, wenn ich nicht könnte im Zug arbeiten. Und Flugreisen, tue ich bewusst schauen, dass wir, mein Lebenspartner und ich vielleicht nur alle 2 Jahre oder so
mal ein bisschen. Also bewusst zurückfahren.
Bewusst zurückfahren. Ja. Und natürlich auch die Ernährung ist ganz klar. Also ich esse vielleicht 2 Mal pro Woche Fleisch und 1 Mal Fisch. Und sonst weniger. Einfach weniger brauchen. Ja.
In diesem Talk, den ich schauen mit den Gabor Gaspar mit dir geführt hat, Bankly Talk nennt sich das, glaube ich. Hast du gesagt, jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe. Es ist gut, wenn er die findet. Und ist so eine Verantwortung, so habe ich die rausgehört, von jedem Menschen, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Dann möchte ich überleiten noch zu etwas, was dir, glaube ich, auch wichtig ist, dass der Water Kiosk Foundation. Was ist das? Hast du das gegründet oder mit anderen zusammen gegründet, gell?
Ja, ich habe es mit anderen zusammen gegründet. Ursprünglich, bevor man Futura, hätte ich ja wollen, einen Arm in kotierte nachhaltige Firmen, also börsenkotierte, und den anderen in Projekte, wo eben eine grosse Wirkung haben vor Ort. Und habe aber gesagt, das kotierte Business kenne ich schon seit über 30 Jahren, das andere kenne ich nicht. Möchte da selber zuerst Erfahrungen sammeln mit meinem eigenen Geld. Habe dann auch in Indien etwas ausprobiert und in Kambodscha bin 2 Mal grausig reingerasselt. Habe also für meine Verhältnisse sehr viel verloren. In Kambodscha mit Seegras, wo Frauen dann die Plantage hätten können betreiben und Kinder werden ausgebildet worden. Katastrophal korrupt, voll reingelaufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich noch einmal etwas und wenn ich da wieder alles verliere, dann lassen wir es bleiben. Und dann habe ich am Vortrag, wo ich einen gehalten habe, über nachhaltige Anlagen, hat nach mir ein Professor geredet über Solarzellen von der Technischen Hochschule Rapperswil. Und nach dem Apro sind wir so ein Gespräch miteinander gekommen und ich habe gesagt, der Bereich Trinkwasser würde mich sehr interessieren. Und dann sagt er, ja, durch die Solarzellen kann man Trinkwasser durchlaufen lassen. Und so hat es ein das andere gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also ich würde so eine Grundfinanzierung machen bei ihm für so ein Projekt und dass man das dann in Afrika könnte ausprobieren. Dass man durch die Solarzellen Wasser durchlaufen lässt, also 85 Grad aufkocht. Und also eben, dann ist es besser als in so PET-Flaschen. Und für Schulen, Spitäler und Dörfer, gerade so etwa für Dorfeinheiten von 400, oder? Die haben auch viele Schulen an 400 Kindern. Und dann haben wir das angefangen und haben Leute gefunden, die uns helfen, das umsetzen. Das ist alles ehrenamtlich, außer unsere Mitarbeitenden natürlich in Tansania, die zahlen wir. Und ja, das machen wir jetzt schon über 10 Jahre. Mhm. Ja, und zu meinem 50. Geburtstag habe ich das so quasi eingeweiht und auch Geld da gesammelt. Und ich habe grosse Freude, nur es bleibt ein Projekt, wo man ganz klar einfach das Geld gibt, es kommt nichts retour. Oder? Ja, ja. Darum lohne ich das mit den Private Equity Investitionen und wir betreiben das weiter und arbeiten jetzt bereits an 2 Orten in Tansania, also im Nordosten in der Moshi-Gegend und im Südwesten, das ist die ärmste Gegend, da in Beja. Mhm. Und können dort wirklich, jetzt haben wir schon über 100'000 Menschen können angehen, Schritt für Schritt für Schritt. Aber eben auch dort, die Überwachung ist ganz zentral, weil sonst, wenn so eine Anlage nicht läuft, würde wahrscheinlich niemand dort unten etwas machen.
Das wäre aber gerade die Frage, also häufig kommt der Vorwurf oder Kritik oder wieso nicht, auch die Sorge vielleicht, an solchen Projekten her, solange quasi man aus der Schweiz rausziehen, oder du konkret, oder deine Kolleginnen und Kollegen, nicht konkret dranbleiben, der läuft, solange man dran ist, und wenn nicht mehr, dann bricht es einfach zusammen. Ist die Gefahr auch hier? Oder
ja, die ist leider. Ja, ja. Nein, die ist leider auch nach wie vor so da. Wir haben nach 6 Jahren gesagt, so, du Geschäftsführer jetzt im Nordosten, du kannst jetzt das selbstständig machen. Aber wir verfolgen es noch ein bisschen und haben dann müssen sehen, es geht einfach nicht anders. Gut, wir lassen uns jetzt digital unterstützen. Wir können digital überprüfen, ob die Anlagen laufen oder nicht und können aus der Schweiz ihm sagen, du, die läuft dann nicht, gang jetzt dort vorbei, oder? Das ist sehr sinnvoll. Aber leider ist es schon so, ohne die konstante Kontrolle wäre es einfach nicht halb, ja, nicht halb so, ja, gut. Es gibt Schulen, die geführt werden von Frauen, von Schwestern. Die haben ein riesen Interesse, dass die Kinder wirklich gesund sind und Trinkwasser bekommen. Dort läuft es von selber. Aber je nachdem, an anderen Orten läuft es halt, schläft es wieder, ja, ein. Oder ich sehe dann, wenn ich runtergehe, eine Solaranlage auf dem Dach, sage ich beim Spital, ja super, haben die da noch eine Solaranlage? Das ist ja super. Ja, die läuft schon 2 Jahre nicht mehr. Der andere sagt mir, schon 4 Jahre nicht mehr. Die haben kein Verhältnis dazu. Dann sage ich, ja, unser Techniker kann die auch noch flicken. Wenn er das? Ja, ja, natürlich, oder? Aber von selber, der Antrieb geht einfach nicht. Vielleicht bei der nächsten Generation ist es möglich. Wir sind jetzt dran, da in die nächste Generation den Übergang zu machen. Uns ist natürlich die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ja, ja. Und auch da sieht man, das ist zeitlich einfach ein riesen Aufwand, oder? Also man kann nicht nur Geld schicken und dann wird es von etwas selber gehen. Nein, es ist Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und das nächste Projekt kommst du nur so viel Geld über, wenn das und das läuft. Sonst kommst du es nicht über, oder? Ja, so läuft es.
Der schaut von der Schweiz, dass der Tunnel läuft. Es gibt manchmal so ein bisschen den Eindruck, oder könnte den Eindruck geben, von Überheblichkeit. Man macht es. So verstehe ich dich gar nicht. Hat es nicht so rausgehört. Und trotzdem, was lernst du von Tansania, von diesen Menschen in der Tunnel, die du gerne zurück in die Schweiz nimmst?
Ja, also was ich natürlich wirklich lehre von diesen Menschen, ist, wie sie mit wenig auskommen und bei den Jungen, wie sie möchten lehren und wie sie sich möchten weiterbilden. Also das ist wirklich super. Die ältere Generation ist so gewöhnt, dass so viel nicht läuft, dass ich es bewundere, wie die das können akzeptieren und mit dem leben und gleich noch einen glücklichen Eindruck machen. Wie glücklich sie denn wirklich sind, weiss ich dann auch nicht. Aber bei den Jungen sehen wir, wenn wir die Betroffenen zu Beteiligten machen und ihnen Know-how geben und ihnen auch noch ein Notebook dazu schenken und so weiter, dass sie wirklich weiterkommen wollen. Jetzt wünsche ich mir, dass das dann nicht einschläft. Den Beweis haben wir noch nicht erbracht. Ich möchte sie dann eigentlich ganz loslassen. Das heisst bei uns darum auch Waterkiosk. Also es sollte eigentlich die Person, die so Wasseranlagen betreibt, wenigstens können selber davon leben. Mhm. Oder? Wir finanzieren einfach die Anlage finanzieren und nachher sollte sie eigentlich können selber davon leben und wenn es Wartungskosten hat, das auch können tragen. Aber die Menschen, wie sie mit wenig können auskommen und natürlich, wie sie auch in der Lage sind, ganz schwierige Situationen durchzustehen. Und ich glaube, da können wir etwas von ihnen lernen.
Ja. So, zum Schluss vielleicht, wir haben unsichere Zeiten wieder im Moment. Global, aber auch hier in Europa, denke ich, ganz speziell, auch für die Wirtschaft, für uns alle zusammen, auch Teuerung und angefangen, oder der Krieg in der Ukraine, oder also ganz viel, was da zusammenkommt. Es sind grosse Herausforderungen. Was wünschst du dir ganz persönlich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder lernen, an einem Tisch zu sitzen und gemeinsam Lösungen zu finden. Also ich habe hier noch ein Buch mitgebracht von Beziehungen unter Strom. Die Schweiz, die Elektrizität und die Europäische Union. Und leider sieht man, wie ja, seit der Abstimmung über den europäischen Wirtschaftsraum am 6. Dezember 1992, ich weiss das Datum noch so genau, weil mein Sohn ist im Ende im November geboren, 1992, und ist jetzt 30. Und dort haben wir mit 50,3% die Teilnahme abgelehnt. Und seither werden wir immer mehr aus dem Strom, im europäischen Stromsektor ausgeschlossen und wissen einfach nicht mehr, was läuft. Und die Probleme können wir nur lösen, wenn wir gemeinsam an den Tisch sitzen. Auch Krieg können wir nur beenden, wenn wir gemeinsam an den Tisch sitzen. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen wieder in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und so Lösungen finden. Das ist mein Wunsch.
Merci vielmals. Ja. Antoinette, herzlichen Dank für das Gespräch. Merci, dass du gekommen bist.
Danke vielmals, Peter, für die sehr spannenden Fragen. Merci.